Um es ganz einfach zu machen, es wurde niemals in irgendeiner Form schriftlich festgelegt, dass sich osteuropäische Länder sich nicht der NATO anschließen dürfen. Es gab auch keine großen Einwände Russlands, als das passiert ist, Mitte, Ende der 90er Jahre. Und dass die NATO so ein wichtiges Feindbild wieder wird, ist eigentlich erst eine Konstruktion der späteren Putin-Jahre.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Herrn Dr. Tobias Ruprecht über Russland in den 1990ern. Wir schauen uns dabei also die Geschichte des Landes seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion an und sprechen über innenpolitische Reformen, gesellschaftliche Probleme, wirtschaftliche Experimente und außenpolitische Fragezeichen. Wie ihr im Code Open gehört habt, geht es dabei auch um das Verhältnis Russlands zur NATO. Nachdem wir diese knapp 10 Jahre unter Boris Jelzin besprochen haben, gehen wir noch einmal zurück an den Anfang und schauen mit einer Lupe auf den Mann, der am letzten Tag der 1990er die Kontrolle über Russland erlangt hat, nämlich Wladimir Putin. Wie er von einem Mitglied der Stadtverwaltung in St. Petersburg zum Chef im Kreml aufstieg, hört ihr daher am Ende der Episode. Ich freue mich auf eure konstruktiven Kommentare und förderliches Feedback, am besten via Kommentar unter der Episode oder per E-Mail. Weitere Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes, ebenso wie eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Ganz besonders freue ich mich, wenn ihr meine Arbeit an dieser und den anderen Folgen mit einer Spende auf PayPal oder einem monatlichen Beitrag auf Steady belohnen wollt. Herr Dr. Ruprecht ist hier zum ersten Mal dabei und stellt sich und seinen Weg zum Thema daher erst einmal vor. Dann starten wir dort, wo ich schon einmal mit Professor Dr. Susanne Schattenberg aufgehört habe, nämlich dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Versuch des Neuaufbaus des russischen Nationalstaats. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem März 2024.
Also ich heiße Tobias Ruprecht und ich bin ein Historiker an der Freien Universität Berlin und ich leite dort eine Forschungsgruppe, die sich mit der Rolle von Ökonomen in Transformationsprozessen vom Sozialismus zu Marktgesellschaften beschäftigt. Mein eigener Hintergrund ist, ich bin gelernter Russlandhistoriker oder Osteuropa-Historiker, habe lange in England gearbeitet und bin jetzt seit 4 Jahren in Berlin. Und in dieser Gruppe, die ich dort leite, beschäftigen wir uns, wie gesagt, mit Ökonomen in Transformationsprozessen und zwar in meinem Fall der späten Sowjetunion und in Russland der 90er Jahre. Und wir haben auch Projekte zu China, zu Osteuropa, zu Estland und vor allem zu den Interaktionen dieser verschiedenen Länder und Republiken. Und wir haben auch ein Projekt zu Chile. Chile war ja Anfang der 70er Jahre auch eine sozialistische Regierung dort, die Nähe der osteuropäischen Staaten gesucht hat. Und in Chile 1973 wurde dieses sozialistische Experiment beendet durch einen Militärputsch. Und die darauf folgende Militärdiktatur hat recht radikale Marktreformen durchgeführt. Und ich bin irgendwann mal drauf gekommen, dass es Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre in ganz Osteuropa und vor allem in Russland in manchen Kreisen eine Faszination gegeben hat für dieses chilenische Modell. Also ein Übergang weg vom Sozialismus hin zu einer deregulierten Marktgesellschaft mit der Hilfe einer autoritären Regierung. Und ich habe darüber ein bisschen was geschrieben, über die Reisen von Russen nach Chile, die dort Pinochet begegnet sind und sich informiert haben, wie dieses Modell funktioniert hat. Und über dieses Interesse an diesem Austausch zwischen Chile und Osteuropa entstand dann bei mir so ein Interesse für die Figuren, vor allem in Russland, die in den 90er Jahren hinter den Wirtschaftsreformen unter Präsident Jelzin gestanden sind. Manche von denen waren Teil dieser Gruppe, die nach Chile gereist ist. Aber so kam dieses Interesse an Russland in den 90ern und vor allem an der Rolle von Ökonomen.
Dann schauen wir uns doch jetzt Russland genauer an. Ich hatte in einer anderen Folge bereits über die Auflösung und das Ende der Sowjetunion gesprochen. Jetzt ist die Frage, wie schält sich aus diesem zerfallenen Staatsgebilde das Land Russland bzw. die Russische Föderation heraus?
Um den Beginn des unabhängigen russischen Nationalstaats zu verstehen, muss man ein bisschen früher anfangen, zumindest mit den Reformen der Perestroika unter Michail Gorbatschow ab 1985. Und das war ein Versuch, das Sowjetsystem grundlegend zu reformieren, zu demokratisieren und wirtschaftlich effizienter zu machen. Es ging nicht darum, das System als solches abzuschaffen, sondern es zu reformieren. Es war ein Projekt eines Reformsozialismus. Und dieses Projekt scheitert. Dieses Projekt scheitert komplett. Es scheitert wirtschaftlich. Es führt zu wirtschaftlichem Zusammenbruch und es scheitert auch politisch, weil sich die Zentralmacht selbst demontiert. Wir haben ein autoritäres System, in dem ein autoritärer Führer beschließt, den Autoritarismus abzuschaffen. Ein sehr ungewöhnlicher Prozess. Und durch diese Selbstdemontage des autoritären Regimes zerfällt das Imperium, zerfällt die Sowjetunion. Und aus der Konkursmasse dieses Imperiums geht hervor ein russischer Nationalstaat, der allerdings am Anfang viele grundlegende Elemente eines Nationalstaats gar nicht hat. Das heißt, Russland Anfang der 90er Jahre hat keine Grenzen, Russland hat keine eigene Armee, keine eigene Polizei, Russland hat kein eigenes funktionierendes Rechtssystem. Russland hat keine den neuen Umständen angepasste Verfassung. Russland hat auch keine eigene Währung, was ein Riesenproblem wird, weil die anderen Republiken, die aus der Sowjetunion hervorgehen, alle ihre eigenen Zentralbanken haben, das heißt selbst Geld produzieren können und das auch reichlich tun. Und Russland, Moskau hat keine Kontrolle mehr darüber. Das heißt, Russland schlittert in eine riesengroße Inflation. Gleichzeitig ab 1992 hat Russland in der Tat zum ersten Mal eine liberale Regierung unter Boris Jelzin. Das Problem ist eigentlich, dass diese Regierung sehr schwach ist. Ringsherum funktioniert nämlich alles noch wie in Sowjetzeiten. Es gibt eine Bevölkerung, die natürlich nicht über Nacht ihre Mentalität völlig ändert. Es gibt weiter existierende Elitennetzwerke. Im Gegensatz zu Osteuropa, wo es einen gewissen Austausch der Eliten gegeben hat, sind in Russland der 90er Jahre eigentlich die gleichen Leute an der Macht, die auch schon in den späten Sowjetzeiten die Elite gebildet haben. Und auch die Institutionen dieses neuen russischen Nationalstaats sind noch sehr sowjetisch geprägt. Das heißt, die Ministerialverwaltung ist noch sehr sowjetisch geprägt. Das Parlament heißt sogar noch der Oberste des Sowjets, funktioniert eigentlich auch noch wie zu Sowjetzeiten. Und wirtschaftlich sehr wichtig ist, dass auch die Zentralbank weiterhin eigentlich funktioniert wie die sowjetische Zentralbank. Also diese Umstellung auf eine liberale Marktgesellschaft hat in diesen Institutionen erstmal nicht stattgefunden Anfang der 90er Jahre. Und das schafft erhebliche Probleme, wenn man sozusagen zwei Systeme gleichzeitig laufen hat, die nicht kompatibel sind. Im Fall der Zentralbank sieht das so aus, dass die Zentralbank weiterhin, wie sie das eben zur Sowjetzeit nachgemacht hat, Kredite direkt an Unternehmen gibt. Nicht wie in einem Marktsystem Geld an Banken zur Verfügung stellt, die dann wiederum wirtschaftliche Entscheidungen treffen. Und das wiederum führt zu einem Anheizen der Inflation, weil die Geldmenge enorm vergrößert wird über die Zentralbank und das schafft enorme Probleme.
Was ich jetzt spannend finde, ist, dass Sie den Begriff liberale Regierung verwendet haben. Ist das jetzt liberal im Vergleich zu dem, was vorher im Sozialismus stattfand? Oder ist das etwas, was man auch heute mit heutigen Maßstäben auch liberal, freiheitlich, vielleicht sogar demokratisch nennen würde?
Ja, man kann unterscheiden zwischen liberal und demokratisch. Das wird ja oft in einen Topf geworfen. Aber ich glaube, es hilft schon, darüber nachzudenken, wie sich diese Begriffe unterscheiden. Es wird ja auch oft Gorbatschow als ein liberaler Reformer bezeichnet. Das ist das hier nicht gewesen. Also er war sicherlich ein Demokrat, der wollte demokratische Reformen. Aber er wollte jetzt nicht ein liberales System im Sinne von einer freien Marktwirtschaft. Die Leute, die 1992 an die Macht kommen, also die dann unter Jelzin die Minister stellen, das sind in der Tat Liberale in dem Sinne, dass sie eine rechtsstaatliche Ordnung wollen. Das sind Liberale in dem Sinne, dass sie für eine freie Marktwirtschaft mit Privateigentum und freien Preisen sind. Und das sind schon auch Liberale in dem Sinne, dass die prinzipiell auch für ein demokratisches System sind. Die sind allerdings mit einer Zwickmühle konfrontiert, dass sie nur von einer Minderheit der russischen Bevölkerung auch unterstützt werden. Das heißt, sie können sich eigentlich nur an der Macht halten, indem sie sich Jelzin andienen. Jelzin wird demokratisch gewählt, aber diese liberalen Minister sind völlig von Jelzins Macht abhängig. Die haben keine eigene Machtbasis. Ja, das sind prinzipiell schon Demokraten, aber die müssen sich immer mit diesem Konflikt auseinandersetzen, dass sie eigentlich selbst demokratisch nicht gewählt würden.
Jetzt ist Russland bekanntermaßen das von der Fläche her größte Land der Welt und verallgemeinernde Aussagen wahrscheinlich schwierig. Deswegen machen wir es vielleicht ein bisschen kleinheitlicher. Das Leben in Moskau, wie unterschied sich das, sagen wir mal, 1990 und 1993 voneinander? Welche Auswirkungen auf den Alltag hatte dieser Zusammenbruch der Sowjetunion und die Einrichtung des Staates Russland gehabt für die Bevölkerung in Moskau?
Sagen wir mal so, also es gibt eine gängige Vorstellung, dass in der Sowjetunion bis zum Ende so das geherrscht hat wie ein bescheidener Ruhestand. Die Leute waren nicht reich, aber man hatte zumindest das Nötigste. Und irgendwann, Anfang der 90er Jahre, kommen nun westliche Berater. Es gibt diesen neoliberalen Zeitgeist und man empfiehlt den Übergang zum Kapitalismus. Und dann kollabiert dieses System und ein paar Leute werden sehr reich und die Masse der Bevölkerung verarmt völlig. Und das ist jetzt ein bisschen eine Karikatur. Die ist nicht völlig falsch, aber wichtig ist zu ergänzen, dass eigentlich die Chronologie eine andere gewesen ist. Es ist wichtig zu wissen, dass zuerst der wirtschaftliche Zusammenbruch stattgefunden hat. Das war ein Resultat der Perestroika. Die Perestroika-Reformen haben zwar eine große Offenheit gebracht, die haben Anfänge einer Demokratie in die Sowjetunion gebracht, aber wirtschaftlich haben sie zum Zusammenbruch des Systems geführt. Und viele dieser Probleme, die man so verbindet mit den liberalen Reformen der 90er Jahre, gehen eigentlich auf den Zusammenbruch des Systems zu Perestroika-Zeiten zurück. Das heißt, der Einbruch der Produktion, das Sinken der Lebensstandards, die sozialen Probleme, der Alkoholismus, die ausbleibenden Renten, die sinkenden Löhne und so weiter. Das sind Probleme, die alle schon in der späten Perestroika-Zeit beginnen. Und die Liberalen, die 1992 dann an die Macht kommen, müssen sich mit diesen Problemen auseinandersetzen. Die sind jetzt nicht die Ursache. Aber diese Probleme werden natürlich nicht über Nacht gelöst. Der russische Staat in den 90er Jahren ist sehr, sehr schwach. Die Liberalen in der Regierung sind sehr schwach und sie haben große Probleme damit, diese Probleme zu lösen. Und in der Wahrnehmung vieler Leute sind eben diese Demokraten an der Macht verantwortlich für die Verarmung und den Einbruch der Lebensstandards, für den Einbruch der Produktion, für den Niedergang des Imperiums. Aber im Grunde genommen können diese Liberalen auch nur auf einen Prozess reagieren, den sie selbst nicht ausgelöst haben.
Und diese Entwicklung ist etwas, was ganz Russland betrifft, also auch, sagen wir mal, die etwas abgelegeneren Gebiete am Ural in Sibirien. Ist da dort die Stimmung und der Eindruck und die wirtschaftliche Lage ähnlich katastrophal?
Die wirtschaftliche Lage in der Provinz ist auch schon zu Sowjetzeiten immer viel, viel schlechter gewesen als in den großen Städten. Und das hing mit dem sowjetischen Wirtschaftssystem zusammen. Das basierte darauf, dass Preise kontrolliert gewesen sind. Und es basierte darauf, dass die Regierung sich das Wohlwollen der städtischen Bevölkerung auch damit erkauft hat, dass man der Landbevölkerung mit regulierten Preisen, also für sehr wenig Geld, die Produktion abgekauft hat. Das heißt, es gab ein großes Gefälle, ein Armutsgefälle zwischen Stadt und Land. Und auch das ist jetzt nicht etwas, was mit dem Kapitalismus der 90er Jahre erst anfängt. Das ist in der Tat sogar etwas, was viele Leute, die dann später zu Liberalen werden in den 90er Jahren, die stellen schon in den 70er, 80er Jahren fest, wenn die aufs Land reisen, wie die Bedingungen dort sind. Die Bedingungen in der Sowjetunion auf dem Land sind entsetzlich. Also es ist eine extrem rückständige Gesellschaft. Die Lage der Menschen dort ist katastrophal. Die leben in Holzhütten, Alkoholismus ist weit verbreitet. Und aus dieser Beobachtung des Lebens auf dem Land entwickeln viele künftige Liberale auch ihre Vorstellungen von, wie die Wirtschaft eigentlich laufen sollte. Wenn man das Beispiel der Preisbindung nehmen, es gibt, man liest oft, dass die Aufhebung der Preisbindung Anfang der 90er Jahre ist eine Idee war, die man aus dem Westen übernommen hat, die Internationale Währungsfonds den Russen empfohlen hat. Aber eigentlich kommt diese Idee aus dieser Beobachtung der ausbeuterischen Natur des Sowjetsystems, in dem kontrollierte Preise verwendet wurden, um die Landbevölkerung auszubeuten und sich das politische Wohlwollen der Stadtbevölkerung zu erkaufen. Das heißt, Die Bedingungen auf dem Land sind auch in den 70er, 80er Jahren schon sehr, sehr schlecht gewesen und die werden in den 90er Jahren auch nicht besser.
Eben hatten Sie auch schon den Verlust des Status als Supermacht dargestellt. Russland verliert ja auch im Vergleich zur Sowjetunion erst einmal außenpolitischen Einfluss, außenpolitische Bedeutung. Ist das auch etwas, was die Bevölkerung an sich interessiert? Gibt es da irgendwelche, sagen wir mal, ja, individuellen Auswirkungen? Oder ist das etwas, was vor den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Alltagsproblemen quasi abends Nachrichten im Fernsehen sind, aber nicht weiter interessiert?
Also dieser Verlust des Imperiums trifft viele Sowjetbürger schon hart, vor allem Russen. Allerdings kann man schon beobachten, dass die Relevanz dieses Themas, des Verlusts des Imperiums, über die Zeit eigentlich eher zunimmt. Also das wird ein großes Thema in den 2000er Jahren und es wird auch sehr gezielt vom Putin-Regime verwendet in der internen Propaganda. In den 90er Jahren gibt es dieses Verlustgefühl schon auch. Aber angesichts der viel, viel drängenderen wirtschaftlichen Probleme, mit denen die meisten Leute konfrontiert sind, ist das jetzt nicht so ein Riesenthema. Das kommt dann erst, als man eigentlich so Anfang der 2000er Jahre so die grundlegenden Bedürfnisse wieder erfüllt sind, eine gewisse Stabilität da. Und dann wird dieses Thema, das Verlust des Imperiums und eine gewisse Glorifizierung der Sowjetzeit dann auch wieder, kommt wieder mehr in den Vordergrund.
Nochmal mit dem Blick auf die Wirtschaft. In Ostdeutschland gab es die Treuhand, die den Übergang von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft gestalten sollte. Über die Abläufe kann man sicherlich trefflich streiten, aber wie lief das in Russland ab?
Also die Privatisierung in Russland war ein irrsinnig kompliziertes Thema, mit dem sich die liberale Regierung am Anfang der 90er Jahre auseinandersetzen musste. Und das auch immer vor dem Hintergrund der eigenen Schwäche. Das ist, glaube ich, wirklich entscheidend, die Handlungsmöglichkeiten der russischen Regierung Anfang der 90er Jahre zu verstehen, muss man berücksichtigen, wie schwach diese Regierung eigentlich gewesen ist und wie wenig Kontrolle sie hatte über die großen Zerfallsprozesse, die um sie herum passiert sind. Und dazu gehört auch die Geschichte der Privatisierung. Was passiert ist, dass mit dem Zusammenbruch der Zentralmacht in den letzten Jahren der Perestroika haben sich dezentrale Mächte gebildet und die Leute, die in Elitenpositionen in der sowjetischen Wirtschaft gewesen sind, also die Direktoren von großen Betrieben, von großen Fabriken, die haben in dem Moment, in dem die Zentralmacht schwach wird, plötzlich sehr viel Macht selbst bekommen. Das heißt, ein Fabrikdirektor konnte nun sehr eigenmächtig entscheiden, was er denn mit seiner Fabrik macht oder nicht macht. Und es haben sehr viele dieser Direktoren ausgenutzt, um sich grundsätzlich das Staatseigentum unter den Nagel zu reißen. Und diese Leute, also die ehemalige sowjetische Wirtschaftselite, das werden dann zum großen Teil die Oligarchen der 90er Jahre. Und die liberale Regierung muss sich 1992 überlegen, wie sie mit diesem Prozess, man nennt das dann eine Privatisierung von unten, umgeht. Sie können sie nicht komplett durchsetzen gegenüber diesen sehr einflussreichen ehemaligen sowjetischen Eliten. Und man überlegt dann, wie kann man nun dieses ehemalige Staatseigentum so privatisieren, dass man möglichst den Einfluss dieser alten sowjetischen Eliten zurückbringt. Und die ursprüngliche Idee, die man hat unter Liberalen, das ist die Idee, die Ende der 80er Jahre am weitesten verbreitet ist, ist, man verkauft das Eigentum. Und da gibt es aber einige Probleme mit der Idee, wie man eigentlich dieses enorme Staatseigentum verkaufen kann. Erstens will man keine Ausländer in diesen Verkaufsprozessen haben, weil das würde den Eindruck erwecken, dass hier der große Ausverkauf des russischen Staatseigentums stattfindet. Innerhalb von Russland hat man nur das Problem, dass es nicht genügend Kapital gibt. Das heißt, die Leute hatten ja aus dem Sowjetsystem raus nicht genügend Geld, um sich große Betriebe zu kaufen. Und außerdem hatten diese Fabrikdirektoren, die Wirtschaftselite der späten Sowjetunion, kein Interesse daran, dass ihr Eigentum verkauft wird. Oder nicht ihr Eigentum, sondern die Fabriken, die sie de facto kontrolliert haben. Und die hatten sehr großen politischen Einfluss über den obersten Sowjet, also das Parlament der frühen 90er Jahre. Das heißt, diese Option von Verkaufen, das hat nicht so richtig funktioniert. Das hat so ein bisschen funktioniert im kleinen Maßstab, mit kleinen Geschäften in den Städten, mit seinen Betrieben. Läden oder kleine Dienstleister. Aber für die große Industrie hat das nicht funktioniert. Und die Liberalen wollten aber auf jeden Fall diesen Privatisierungsprozess weitertreiben, auch aus politischen Gründen, weil man eben die Macht und den Einfluss dieser alten Sowjeteliten zurückdrehen wollte. Und dann kam man auf unterschiedliche Ideen. Eine Sache, die man schon 1992 dann angefangen hat, war die Privatisierung über sogenannte Coupons. Vouchers wird das manchmal auf Englisch genannt. Und die Idee dahinter ist eigentlich auch schon Anfang der 80er Jahre in der Sowjetunion diskutiert worden, sollen in Untergrundkreisen, das war keine offizielle Debatte, sondern eher so unter Intellektuellen, unter Akademikern wurde das diskutiert. Ursprünglich eigentlich abgelehnt, weil man befürchtet hat, wenn man Voucher an die ganze Bevölkerung verteilt, dann wird das sehr schnell zu einer sehr ungleichen Verteilung führen, weil man nicht weiß, welche Teile der Wirtschaft wie viel wert sind. Und es werden sich die wenigen Leute, die eine Ahnung haben von den Werten der sowjetischen Wirtschaft, werden sich sehr schnell dann die besten Stücke der Wirtschaft krallen. Und dadurch wird es zu einer sehr großen ungleichen Verteilung. Die Befürchtung war da, aber es gab Anfang der 90er Jahre eben nicht die Möglichkeit, im großen Stil zu verkaufen. Deswegen hat man diese Coupon-Privatisierung begonnen. Das heißt, jeder Sowjetbürger, jeder erwachsene Sowjetbürger hat einen Scheck bekommen. Und mit diesem Scheck konnte er oder sie sich dann Anteile an Staatsbetrieben kaufen. Aber das Problem, von dem man auch wusste schon in den 80er Jahren, war eben, dass ein Großteil der sowjetischen Betriebe nicht sehr viel wert gewesen sind und ein kleiner Teil extrem viel wert gewesen ist. Also vor allem die Betriebe im Energiesektor, also Gasbetriebe oder Ölfirmen. Und dazu kam, dass ein Großteil der Bürger in der Sowjetunion keine große Ahnung hatte, wie ein Aktienmarkt funktioniert. Und viele Leute haben diese Coupons einfach sofort weiterverkauft, für eine sprichwörtliche, oft wahrscheinlich auch wörtliche Flasche Wodka, diese Coupons weitergegeben. Und dadurch kam es zu einer großen Kapitalakkumulation unter einigen wenigen, die damit sehr reich geworden sind. Und der Großteil der russischen Bürger ging eigentlich leer aus. Und das schuf sehr großen sozialen Unmut und großen Hass auch gegenüber den Urhebern dieser Privatisierung. Man hat dann Mitte der 90er nochmal versucht, die Privatisierung weiterzutreiben. Und wiederum hat man sich auf einen recht problematischen Kompromiss eingelassen. Es gab eine zweite Generation von Oligarchen, die kamen auch aus dem Sowjetsystem, waren aber ein bisschen jünger, kamen vor allem aus der kommunistischen Jugend. Und diese Leute waren aber eigentlich im Gegensatz zu den älteren Oligarchen jetzt nicht irgendwie sowjetnostalgisch, waren eigentlich mit dem neuen kapitalistischen System sehr zufrieden, wollten das auch bewahren. Und das waren in der Regel fähigere Manager, die jünger gewesen sind und auch schon durch die 90er Jahre geprägt gewesen sind. Und da gab es in der Regierung Mitte der 90er Jahre eine Entscheidung, dafür zu sorgen, dass eher diese neue Generation von Oligarchen das Staatseigentum, das noch verbliebene Staatseigentum bekommen soll. Und es gab dann vor den Wahlen 1996, als Boris Jelzin nochmal zur Wahl stand als Präsident und den Wahlen in den Umfragen zuvor eigentlich nicht sehr gut dastand, naja, man könnte das fast nennen, eine Art Komplott zwischen den liberalen Ministern der Regierung und einigen dieser jungen Oligarchen. Und man hat gesagt, wenn ihr Oligarchen unseren Wahlkampf finanziert und dafür sorgt, dass Jelzin wiedergewählt wird, dann bekommt ihr Anteile an den noch verbliebenen Staatsbetrieben. Und hinterher kaufen wir diese Anteile wieder zurück. Und es war klar, dass der Staat sich das auch hinterher nicht leisten würde können. Und damit hat man einige Leute sehr, sehr reich gemacht. Und der bekannteste Fall ist wohl der von Michail Chodorkowski, der eben eine recht typische Karriere hatte. Er kam auch aus dem kommunistischen Jugendverband und hat dann in diesem Schema Mitte der 90er Jahre sehr viel Geld gemacht und konnte seinen eigenen Betrieb, Jukos, dann aufbauen auf den Anteilen an Firmen, die er eben durch dieses Komplott bekommen hat. Und wiederum, das schuf sehr viel Widerstand, sehr viel Hass auch gegenüber den Liberalen in der russischen Bevölkerung, die das als sehr ungerecht empfunden hat. Und was noch problematisch dazu kam, ist, dass sehr viele dieser Leute, dieser jüngeren Oligarchengeneration Juden gewesen sind. Und das hatte einfach damit zu tun, dass im traditionellen Sowjetsystem bis Mitte der 80er Jahre Juden es sehr schwer hatten, politische Karrieren zu machen. Es war nicht möglich, große Karrieren in der Partei oder im Sicherheitsapparat zu machen. Es war auch schwierig, in der Wirtschaft in die höchsten Positionen zu kommen. Und ab Ende der 80er Jahre waren diese antisemitischen Quoten dann nicht mehr da. Und das heißt, es gab dann einen Aufstieg einiger jüdischer Sowjetbürger, die dann sehr erfolgreich in den 90er Jahren geworden sind. Und in der Wahrnehmung der Bevölkerung, wo es eine gewisse antisemitische Vorurteile immer gegeben hat, sah das nun so aus, dass hier jüdische Oligarchen sich das auch an den Reichtum der russischen Gesellschaft unter den Arm gebissen haben. Man muss das auch ein bisschen qualifizieren, was da Mitte der 90er Jahre passiert ist. Also man liest manchmal, dass das der Beginn der Oligarchen gewesen ist. Das stimmt so nicht. Also der Beginn der Oligarchen liegt schon im späten Sowjetsystem. Und es ist auch so, dass eigentlich diese jüngere Generation von Oligarchen durchaus einen positiven Einfluss auch auf die wirtschaftliche Entwicklung Russlands in den 90er Jahren hatten, weil nämlich in der Tat sehr fähige Manager gewesen sind. Das heißt, dieses Klischee von, hier wurden die Kronjuwelen oder die besten Betriebe des Landes unter Wert verkauft, ist eigentlich so auch nicht ganz richtig. Aber wiederum für die Wahrnehmung in der Bevölkerung war die Wahrnehmung der Demokratie und die Wahrnehmung der liberalen Reformen der 90er Jahre in der Bevölkerung, waren diese Art von Kompromissen mit den alten Eliten fatal.
Neben den wirtschaftlichen und den gesellschaftlichen Verwerfungen kommt es auch zu heftigen politischen Verwerfungen wenige Jahre nach dem Umbruch. Und zwar geht es so weit, dass das Parlament von Panzern beschossen wird. Was ist da passiert?
Ja, das war im Oktober 1993 gibt es einen Konflikt zwischen dem Parlament und dem Präsident. Und es gibt unterschiedliche Interpretationen dessen, was da eigentlich passiert ist. Eine recht gängige Lesart ist die, dass Jelzin und seine liberalen Minister sehr schmerzhafte Wirtschaftsreformen durchgeführt haben, gegen die sich immer mehr Widerstand aufgebaut hat und gegen die irgendwann das Parlament vorgehen wollte. Und das Parlament hat gesagt, wir tragen diese liberalen, neoliberalen Reformen nicht weiter mit. Und daraufhin in dieser Lesart hat Jelzin die Panzer aufgefahren, hat das Parlament beschossen, das Parlament aufgelöst und dafür gesorgt, dass diese Wirtschaftsreformen weiter durchgeführt werden können. Das ist eine recht gängige Lesart, die man oft so in der Populärwissenschaft liest, kommt auch öfter in der wissenschaftlichen Literatur vor. Aber ich glaube, diese Lesart ist nicht ganz richtig. Es ist zwar richtig, dass es zu dieser Verfassungskrise gekommen ist. Man muss allerdings auch berücksichtigen, dass die Gewalt nicht ursprünglich von Jelzin ausgegangen ist, sondern vom Parlament. Und vielleicht ist es auch gar nicht so richtig, hier vom Parlament zu sprechen, weil der oberste Sowjet, wie das damals hieß, eine gewisse Entwicklung unternommen hat Anfang der 90er Jahre, die man verstehen muss, um diesen Prozess zu verstehen, der letztendlich zur Gewalt von 1993 geführt hat. Also der oberste Sowjet ist in der Tat das erste Organ gewesen, das komplett nach demokratischen Maßstäben gewählt wurde 1990 und in freien und geheimen Wahlen in der ganzen russischen Sowjetrepublik. Und 1992 gehen allerdings alle Leute, die sagen wir, eher liberal-demokratische Vorstellungen haben, aus diesem Parlament raus und gehen über ins Lager von Jelzin. Und die Parlamentarier, die im obersten Sowjet bleiben, sind tendenziell eben die eingangs erwähnten alten Sowjeteliten. Das sind Leute, die sehr eng verflochten sind mit der wirtschaftlichen Elite im ganzen Land. Und es gibt eine Führung des obersten Sowjets, einen Vorsitzenden des Sowjets, der große Machtambitionen hat. Das heißt, was wir haben, ist gar nicht so sehr eine ideologische Debatte über Wirtschaftsreformen, weil die Wirtschaftsreformen hat dieser Vorsitzende selbst ursprünglich auch mitgetragen, sondern ein Machtkampf. Und in diesem Machtkampf radikalisieren sich beide Seiten und vor allem der oberste Sowjet. Und letztendlich im Herbst 1993, als sich diese Verfassungskrise zuspitzt, erklären sich dann das Parlament und der Präsident gegenseitig für abgesetzt. Und das ist vor allem für die Seite des Präsidenten ein klarer Verfassungsbruch. Das Recht hatte Jelzin eigentlich nicht, das Parlament aufzulösen, hat er trotzdem gemacht. Was allerdings auf der Seite des obersten Sowjet passiert ist, die moderateren Stimmen verlassen irgendwann den Sowjet und in dem Gebäude des obersten Sowjets verschanzen sich dann die radikalsten Stimmen und heuern bewaffnete Gruppen an, die dann nachdem Jelzin das Parlament für aufgelöst erklärt, die mehrere Orte in Moskau angreift. Sie greifen den Fernsehsender an, sie greifen die städtische Verwaltung an. Es gibt reihenweise Dutzende von Morden auf der Straße. Und erst als Reaktion auf die Gewalt des obersten Sowjets, erst als Reaktion darauf, lässt Jelzin die Panzer auffahren und letztendlich das Gebäude beschießen und diesen Aufstand beenden. Was dann hinterher passiert ist, Jelzin erklärt hinterher das Parlament nun endgültig für aufgelöst und schafft einerseits oder kündigt neue Wahlen an, die dann Ende des Jahres auch stattfinden. Und er schafft eine neue Verfassung. Und diese Verfassung, die gibt dem Präsident sehr viel Macht. Das heißt, aus dieser Form, aus der Schwäche der liberalen Regierung Anfang der 90er Jahre, wird hier eine Verfassung geschaffen, die sehr auf den Präsidenten zugemünzt ist, dem sehr viel Macht verleiht. Und manche Leute sehen jetzt da schon so ein bisschen so einen Anfang des Putinschen Systems, also ein System, das sehr auf den Präsidenten zugeschnitten ist. Jetzt kann man eigentlich sagen, es ist halt ein Präsidentialsystem gewesen, dem Frankreichs nicht ganz unähnlich. Also die Wurzeln des Putinismus liegen jetzt wahrscheinlich nicht so sehr in dieser Verfassung. Aber es stimmt schon, es hat eine Stärkung der exekutiven Gewalt gegeben in dieser Verfassung. Und in den Wahlen Ende des Jahres, da wird dann das neue Parlament geschaffen, die Duma. Und da ist nun wieder das Paradox, dass man zwar wiederum freie Wahlen hat, aber jetzt wählt eben ein Großteil der Russen keine liberalen Parteien, sondern als stärkste Partei geht eine neofaschistische, nationalistische Partei hervor. Und die Kommunisten sind auch wieder sehr stark. Das heißt, die Liberalen sind wieder in dieser Zwickmühle wie schon zuvor. Sind zwar prinzipiell Demokraten, die wissen aber auch, in demokratischen Wahlen kriegen sie nicht sehr viele Stimmen.
Wie stellt sich Russland zu Beginn der 1990er denn außenpolitisch auf? Wie sind die Beziehungen zum ehemaligen Erzfeind USA, zu den neuen Staaten in Osteuropa und generell zu den ganzen Nachbarn? Was verändert sich im Vergleich zur Zeit der Sowjetunion?
Wenn man die Außenpolitik der 90er Jahre mit der sowjetischen Außenpolitik vergleicht, muss man sich unterscheiden zwischen der Außenpolitik bis 85 und der Außenpolitik unter der Perestroika. Schon in der Perestroika fängt Gorbatschow und dann auch sein Außenminister Schewardnadse an, sich dem Westen zu öffnen. Man versucht auf vielen Ebenen und Kanälen den Austausch und die Beziehungen zum Westen zu verbessern. Und das setzt sich auch erstmal fort in den 90er Jahren. Und Russland hat zunächst mal einen sehr USA-freundlichen, liberalen Außenminister. Und Russland, vor allem die schwache russische Regierung, möchte auch Hilfen des Westens bekommen, finanzielle Hilfen. Und daher ist eigentlich die 90er Jahre durch ganz klar ein Bestreben zu erkennen, die Beziehungen zum Westen sehr positiv zu halten. Das ändert sich so ein bisschen dann ab Ende der 90er Jahre. Ein sehr einschneidender Moment ist Vorgehen der NATO in Serbien. Das wird in Russland sehr negativ wahrgenommen. Auch unter vielen Leuten, die eigentlich so tendenziell sehr westfreundlich oder eher liberal gestimmt sind. Serbien ist ein traditioneller Verbündeter Russlands und das Eingreifen der NATO wird da als sehr, sehr negativ wahrgenommen und führt dann so ein bisschen eine Kehrtwende in der Wahrnehmung des Westens und der Außenpolitik, vor allem der USA. Aber prinzipiell die 90er Jahre durch, das versucht man schon, das ganz klar Bemühen zu erkennen, positive Beziehungen zum Westen aufrechtzuerhalten. Und gilt prinzipiell auch für die Beziehungen zu Osteuropa. Aber wichtiger traditionell für die russischen Eliten ist immer die Beziehung zum Westen gewesen. Also über Osteuropa guckt man da gerne ein bisschen drüber. Und wichtig vor allem sind die Beziehungen zu den USA und die Beziehungen zu Westen. Und diese positiven Beziehungen zum Westen gelten prinzipiell anfangs auch erstmal für die Beziehungen zur NATO. Das heißt, in den 90er Jahren gibt es eigentlich keine großen Abneigungen seitens der politischen Elite gegenüber der NATO. Das heißt jetzt nicht, dass man die NATO besonders positiv wahrgenommen hätte. Es gibt auch in der Bevölkerung sehr tief sitzende Vorbehalte gegen die NATO, einfach als Resultat jahrzehntelanger sowjetischer Propaganda. Also NATO nimmt kaum ein Russe als eine positive Sache wahr. Aber in den 90er Jahren spielt es einfach keine große Rolle. Das hat wiederum damit zu tun, dass die Leute mit privaten Problemen, wirtschaftlichen Problemen beschäftigt gewesen sind. In dem Moment von Staatszerfall und enormen Umbruch spielt jetzt ein ausländisches Verteidigungsbündnis keine große Rolle. Und auf politischer Ebene einigt man sich eigentlich in vielerlei Hinsicht mit der NATO. Es gibt eine Grundakte 1997, in der man sich erstmal annähert, letztendlich Anfang der 2000er Jahre wird sogar ein NATO-Russland-Rat gegründet, eine permanente Institution in Brüssel. Und auch Putin in den frühen Jahren ist nicht besonders NATO-feindlich. Das spielt keine große Rolle in der politischen Rhetorik. Es wird auch die NATO nicht als besonders positiv wahrgenommen. Das muss man schon auch sagen. Also, das ist einfach nicht so ein drängendes Thema. Und diese ganze Geschichte um NATO-Einkreisung und was die NATO nicht alles versprochen hätte in puncto keinen weiteren Zentimeter nach Osten und so weiter. Das sind eigentlich vor allem Geschichten, die dann so in den späteren Putin-Jahren wichtig werden. Und man weiß eigentlich ziemlich genau, was da versprochen wurde und was nicht. Und da gibt es ganze Bücher darüber, wo man wirklich im Detail die Analysen lesen kann, was von wem da versprochen wurde oder nicht versprochen wurde. Um es ganz einfach zu machen, es wurde niemals in irgendeiner Form schriftlich festgelegt, dass sich osteuropäische Länder sich nicht der NATO anschließen dürfen. Es gab auch keine großen Einwände Russlands, als das passiert ist, Mitte, Ende der 90er Jahre. Und dass die NATO so ein wichtiges Feindbild wieder wird, ist eigentlich erst eine Konstruktion der späteren Putin-Jahre.
Gehen wir noch einmal zur Gesellschaft zurück. Sie haben schon den Alkoholismus als eine verbreitete Reaktion erwähnt. Was in Staaten mit Problemen ja auch oft stattfindet, ist, dass Leute ihren Wohnort verlagern. Entweder in andere Gebiete des Landes, wo sie sich ein besseres Leben versprechen, oder sie gehen ins Ausland. War das in Russland in den 90ern auch so?
Es gibt in Russland der 90er Jahre zwei große Migrationsbewegungen. Die eine Migrationsbewegung ist die Immigration von ethnischen Russen aus den nicht-russischen ehemaligen Sowjetrepubliken. Dort sind ja praktisch über Nacht mehrere Millionen Russen außerhalb der Grenzen des neuen russischen Nationalstaats geblieben und viele davon sind nach Russland emigriert. Das ist die eine große Bewegung. Und die andere große Migrationsbewegung ist die Emigration von Eliten in den Westen. Also viele, beispielsweise Leute aus der Wissenschaft, Wissenschaftler, die in den 90er Jahren kaum noch von ihren Gehältern im sowjetischen Wissenschafts-, im russischen Wissenschaftssystem leben konnten, sind in den Westen gegangen und dort oft beruflich sehr erfolgreich gewesen, aber haben natürlich Russland dann gefehlt in den 90er Jahren. Und das sind die beiden großen Migrationsbewegungen. Es wird oft in Darstellungen von Russland der 90er Jahre gesagt, dass das eine Zeit war, in der der Lebensstandard und die Lebenserwartung vor allem russischer Männer drastisch nach unten gegangen ist und dass das kann sozusagen auch eine Reaktion auf die Marktreformen der 90er Jahre war. Aber wenn man sich mal so die Daten anguckt, sieht man sehr deutlich, dass eigentlich das Absinken der Lebenserwartung eine Sache ist, die bereits Ende der 60er Jahre anfängt und sich dann durch die 70er und 80er Jahre hindurch hält. Das heißt, die Lebenserwartung geht runter. Und man sieht auch sehr deutlich, dass es vor allem eine Gruppe ist, bei denen die Lebenserwartung runtergeht. Und das sind slawische Männer, also nicht muslimische männliche Bürger der Sowjetunion. Und der Grund ist ganz eindeutig Wodka. Das ist der Grund, warum die Lebenserwartung runtergeht. In den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, geht die Lebenserwartung kurz hoch. Das liegt daran, dass Gorbatschow die Produktion von hartem Alkohol sehr stark einschränkt. Es wird für eine Weile deutlich weniger getrunken, weil weniger Wodka auf dem Markt ist. Und man sieht das sofort dann in den Statistiken, dass die Lebenserwartung hochgeht. Und dadurch, dass die Lebenserwartung erstmal ein bisschen hochgegangen ist in den 80er Jahren, sieht das nach einem sehr starken Fall der Lebenserwartung in den 90er Jahren aus. Und natürlich haben die Leute auch getrunken wegen der enormen Belastung der 90er Jahre und das wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen Wandels der 90er Jahre. Aber es ist nichts, was in den 90er Jahren begonnen hat, sondern es setzt eigentlich eine Tendenz fort, die schon Ende der 60er Jahre. Und ebenfalls ein interessanter Faktor, Wodka in der russischen Geschichte, das Alkoholverbot von Gorbatschow, war einer der Gründe auch für den finanziellen Kollaps der Sowjetunion und damit einer der Gründe des Kollaps der Sowjetunion als des politischen Kollaps. Das hatte damit zu tun, dass der Verkauf, der staatliche Verkauf mit regulierten Preisen, relativ hohen Preisen von Wodka verwendet wurde, um monetären Überhang abzufangen. Das heißt, es gab zu wenig zu kaufen in sowjetischen Läden für die Gehälter, die die Leute bekommen haben. Da war mehr Geld im System, als es Sachen zu kaufen gegeben hat. In der Marktwirtschaft würde das zu einer Inflation führen. In der Sowjetunion haben die Leute dann einen sehr hohen Anteil ihres Einkommens für Wodka ausgegeben, zu staatlich festgesetzten Preisen. Und dadurch hat der Staat zumindest einen Teil des monetären Überhangs wieder abgefangen. Und in dem Moment, in dem man den Alkohol aber verbietet, und damit den Verkauf zu hohen Preisen unterbindet. Er fehlt dieses Instrument, den monetären Überhang abzufangen. Das heißt, durch den Verbot des Wodkas ist massiv die Inflation, die versteckte Inflation hochgegangen. Und das hat enorme finanzielle Schwankungen, finanzielle Instabilität verursacht und damit zum Kollaps der Sowjetunion beigetragen. Nun, Alkoholismus ist auch ein Thema, das bei Jelzin immer wieder hochkommt. Jelzin wird oft dargestellt als ein Trinker, als ein Alkoholiker und oft auch schon so als eine Karikatur, als ein unfähiger, schwacher Führer, der betrunken auftritt, der Russland im Ausland blamiert, weil er betrunken eine Militärkapelle dirigiert. Da gibt es Aufnahmen davon. Das ist nicht völlig falsch. Jelzin hatte ein Alkoholproblem, aber er war jetzt kein permanenter Trinker. Und das Trinken hat jetzt auch nicht permanent seine Fähigkeit als Politiker eingeschränkt. Aber er hat, ich denke, war sowas wie ein Quartalssäufer. Also er hatte immer wieder Rückfälle, Momente, in denen er mit bestimmten Leuten um ihn herum sehr stark getrunken hat. Aber das war nicht etwas, was permanent sein Leben bestimmt hat. In der Regel war er eigentlich ein eher tatsächlich auch relativ gesund lebender, sportlicher Mensch. Und der Alkoholismus, den er hatte in dieser bestimmten Form, hat ihn nur gelegentlich eingeschränkt. Das ist nicht etwas, was permanent seine Tätigkeit beeinträchtigt hat. Aber es gibt natürlich auch ein gewisses Interesse von seinen Nachfolger, ihn als schwachen Führer hinzustellen. Und da passt es ganz gut rein, ihn als einen schwachen Trinker zu porträtieren. Und das sieht man auch so ein bisschen in so der pro-putinischen Propaganda der 2000er Jahre. Eine Sache, die da immer auftaucht, ist, dass Putin einer ist, der nicht trinkt. Das ist natürlich einen klaren Kontrast zu seinem Vorgänger, der angeblich ein schwacher Trinker gewesen ist. Aber das ist auch nur bedingt wahr. Warum wurde Jelzin 96 wiedergewählt, obwohl es diesen großen Widerstand in der Bevölkerung gegen die Wirtschaftsreformen, gegen die liberalen Minister gegeben hat? Ich glaube, es hat vor allem zwei Gründe. Der erste Grund ist, es gibt schon eine gewisse Kontinuität in der russischen politischen Kultur, nicht den Mann an der Spitze verantwortlich zu machen für die Probleme, die der Staat bereitet. Das gibt's unter den Zaren schon, das gibt's unter Stalin, das gibt's auch zu Beginn der Perestroika mit Gorbatschow, dass man sagt, ja, der Staat funktioniert nicht, aber wenn der Mann ganz oben, wenn der Zar, wenn Stalin wüsste, dann würde das auch in Ordnung bringen. Das heißt, als Mann an der Spitze in Russland hat man erstmal diesen gewissen Bonus in der Bevölkerung und die machen dann eher die Leute um den Präsidenten oder den Zaren rum, die Leute verantwortlich und nicht den Herrscher selbst. Diesen Bonus hatte Jelzin auch, aber das allein hätte ihm nicht die Wiederwahl 1996 gerettet. Das war schon auch eine dirigierte Wahl. Man hat sich ja damit mit diesen neuen jungen Oligarchen zusammengetan und sehr gezielt auch eine Medienkampagne gefahren. Also es gab eigentlich nur Jelzin im Fernsehen zu sehen und nicht seine Opponenten. Jelzin wurde in den höchsten Tönen gelobt in der Berichterstattung. Es gab auch eine amerikanische Werbefirmen, die in dieser Kampagne beteiligt gewesen sind, die auch geholfen haben, das sehr professionell aufzuziehen. Das heißt, es wurde schon auch in gewisser Weise eine inszenierte Wahl. Die Wahl selbst war wohl einigermaßen fair, es wurde wohl einigermaßen fair ausgezählt, aber die Vorbereitung auf die Wahlen, die Berichterstattung war sehr eindeutig auf Jelzin zugeschnitten und deswegen schon auch, kann man auch von einer Art von manipulierten Wahlen sprechen.
Vorhin hatten Sie den Kosovo-Krieg und Russlands Schauen von der Seitenlinie auf Serbien erwähnt. Russland wird aber selber auch kriegerisch tätig, und zwar in Tschetschenien. Welche Rolle spielt dieser Konflikt für Russland in den 1990ern?
Ja, der Krieg in Tschetschenien, der erste Tschetschenienkrieg ab 1994, hat viele Konsequenzen für Russland. Das ist für Jelzin selbst eine sehr schwierige Entscheidung, weil Tschetschenien ja auch völkerrechtlich Teil des Territoriums des russischen Staates ist. Das heißt, wir haben es hier mit einer anderen Gemengelage zu tun als mit den Konflikten, die dann an den Grenzen, außerhalb der Grenzen Russlands später stattfinden. Hier sprechen wir von einer russischen Teilrepublik, die sich für unabhängig erklärt, und Jelzin muss eine Entscheidung treffen, wie er damit umgeht. Und letztendlich hört er auf den Rat von Militärs, die ihm ein sehr hartes Vorgehen nahelegen. Und er marschiert oder sendet, er schickt Truppen nach Tschetschenien, die dort sehr, sehr brutal gegen die Aufständischen vorgehen. Und es hat innerhalb Russlands mehrere Konsequenzen. Es hat die Konsequenz, dass viele liberale Russen in dem Moment ihre Unterstützung für Jelzin aufgeben und sagen, diesen Krieg tragen wir nicht mit. In der breiteren Bevölkerung hat er allerdings die Unterstützung für sein Vorgehen. Und das hat schon auch die Konsequenz, dass der Einfluss von Militär und Sicherheitsapparat wieder größer wird. In dem Moment, in dem ein Staat, eine Regierung Krieg führt, wird auch der Einfluss von Militärs größer. Und das kann man dann auch in Mitte der 90er Jahre im russischen Staat feststellen. Und Jelzin führt diesen Krieg nicht sehr erfolgreich, aber sehr, sehr brutal. Und kann ihn aber auch letztendlich nicht lösen. Und das ist dann eine Sache, die dann später Putin übernimmt. Und Putin kann sich dann, als er 1999 als Nachfolger von Jelzin installiert wird, als der Retter der russischen Identität präsentieren, indem er wiederum mit großer Brutalität diesen Tschetschenienkrieg kämpft und dann auch letztendlich dort militärisch siegt und dort eine Friedhofsruhe schafft.
Hatte Jelzin für Russland eigentlich eine positive Vision, ein Ziel, eine Ideologie, oder muss er eigentlich immer nur auf die ganzen negativen Aspekte, die wir jetzt geschildert hatten, reagieren?
Jelzin ist eine sehr interessante historische Figur. Weil Jelzin selbst kommt ja eigentlich auch aus der spätsowjetischen Nomenklatura, der gehörte auch zur politischen Elite in den 80er Jahren, war auch zeitweise im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei. Aber Jelzin macht einen Wandel durch in den 90er Jahren, den viele andere seiner Generation nicht durchgemacht haben. Und ich glaube, Jelzin hat schon die Vision, das Ziel, Russland in einen, wie das damals immer hieß, in einen normalen Nationalstaat zu verwandeln. In einen normalen europäischen Nationalstaat. Das war auch die Sprache der Zeit. Und das war seine Vision, nach der er auch gehandelt hat, aber gleichzeitig hat er auch nie so ganz seine Wurzeln als spätsowjetischer Funktionär abstreiten, loswerden können. Das heißt, auf der einen Seite hatte er diese Vision, Russland in den Westen zu integrieren, zu normalisieren, hat auch dementsprechend immer seine Minister eingestellt, aber gleichzeitig gab es auch immer noch in ihm diesen alten sowjetischen Funktionär und hat auch Leute um sich herum gehabt, mit denen er privat viel mehr zu tun hatte als mit den Liberalen um ihn herum, die eigentlich noch Teil oder noch sehr in diesen alten sowjetischen, der alten sowjetischen Denke verhangen gewesen sind. Und so zwischen diesen beiden Polen hat Jelzin immer laviert. Und er war auch ein begnadeter Politiker, oder wenn man das etwas kritischer formulieren möchte, ein begnadeter Populist, der es lange Zeit geschafft hat, sehr viel Rückhalt in der Bevölkerung für seine Reformen zu halten und damit seiner liberalen Regierung auch ein bisschen den Rücken frei zu halten. Also das ist schon ein großer Verdienst Jelzins gewesen. Gewisse sowjetische Reflexe waren eben doch noch da und auch gewisse autoritäre Reflexe, die dann gegen Ende seiner Amtszeit Ende der 90er Jahre auch etwas stärker geworden sind. Und er hat natürlich den großen, großen Fehler begangen, als er einen Nachfolger, einen Mann aus dem KGB ernannt hat. Und da gibt es auch eine große Debatte darum, warum er das getan hat. Wahrscheinlich ging es ihm vor allem darum, sich selbst und seine Familie für die Zeit nach seinem Rücktritt zu schützen. Und deswegen wurde jemand gewählt, bei dem man davon ausgehen konnte, dass er aus Loyalitätsgründen gegenüber dem Präsidenten, nicht gegen den Präsidenten und seine Familie vorgehen würde. Und man wollte, und er wollte wahrscheinlich schon auch jemand haben, der jung, dynamisch und ein starker Führer sein konnte. Und darin zeigt sich vielleicht schon auch noch ein bisschen so eine sowjetische Denke, dass da vorne eine starke Persönlichkeit stehen muss.
Na dann, wo Sie ihn jetzt gerade angesprochen haben, zeichnen wir doch jetzt auch noch mal gerne, nachdem wir das Allgemeine besprochen haben, Putins Weg durch die 1990er in Russland nach und fangen vielleicht einfach an mit dem Punkt, an dem die Sowjetunion wirklich beginnt auseinanderzubrechen, und zwar den Augustputsch 1991. Wie und wo erlebt Putin diesen und was hält er davon?
Das Problem ist, wenn wir über Putin und über diese ganze Riege ehemaliger Sicherheitsapparatsleute sprechen, Das Problem, das wir haben, ist ein Quellenproblem. Wir wissen es nicht so ganz genau, was diese Leute in den 80er und 90er Jahren gedacht und gemacht haben. Und da gibt es durchaus sehr unterschiedliche Interpretationen davon. Es gibt, sag mal, einen Pol der Interpretation, der sehr stark darauf fokussiert ist, auf Kontinuitäten. Also Leute, die sagen, Historiker, die sagen, schon in den 80er Jahren war eigentlich den Eliten im KGB klar, dass das System auseinanderbrechen wird. Es war dann diesen Leuten klar, dass es eine Marktwirtschaft geben wird in der Sowjetunion. Und man hat sich schon damals überlegt, wie man selbst seine eigene Rolle in der Elite bewahren kann und möglichst von diesen Marktreformen profitieren kann. Man hat damals schon angefangen, Netzwerke zu spinnen und sich zu überlegen, wie man sich am besten positioniert, um in diesem Übergang die eigene Macht, den eigenen Einfluss, die eigenen Privilegien zu bewahren. Zu einem bestimmten Grad ist das sicher richtig. Es gibt einige Indizien dafür. Aber wie weit es tatsächlich schon in den 80er Jahren geplant war, dass es diesen Zusammenbruch und diese Transformation geben wird, das ist sehr schwer zu eruieren. Putin selbst ist ja in den 80er Jahren erstmal stationiert in Dresden. Und die Leute, die sagen, die jetzt zu seiner Interpretation neigen, dass da alles schon in den 80er Jahren geplant war, die können dann zeigen, dass Putin in den 80er Jahren schon mit manchen Stasi-Leuten gewisse Netzwerke geflochten hat, die dann später auch sich über die 90er und 2000er Jahre gehalten haben. Und es gibt ja auch ehemalige Stasi-Agenten, die dann bis heute ihre Nähe zum putinschen System gehalten haben, auch wichtig sind für so diese Gas-Kollaboration und bei Gazprom im Aufsichtsrat sind und so weiter. Es gibt eigentlich auch die Ansicht, dass Putin in den 80er Jahren gar keine große Rolle gespielt hat, sondern einfach nur ein drittrangiger Offizier des KGBs in Dresden war und in den 90er Jahren sich neu erfinden musste. Und dann ist er erstmal in die Verwaltung gegangen. Also er war in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, in der Stadtverwaltung St. Petersburgs, aus seiner Heimatstadt, und hat dafür den demokratisch gewählten Bürgermeister Sobchak in der Verwaltung gearbeitet, war dann irgendwann auch der Vizebürgermeister. Und in dieser Funktion in Petersburg Anfang der 90er Jahre knüpfte auch Kontakte zu liberalen Ökonomen. Das heißt, einige der Leute, die dann später unter Jelzin liberale Minister werden, sind erstmal in der Stadtverwaltung in St. Petersburg aktiv. Und zusammen mit diesen Leuten, als dann Sobchak eine Wahl verliert, geht Putin nach Moskau. Und auch dazu gibt es wieder unterschiedliche Interpretationen. Es gibt dann die Lesart, vielleicht etwas verschwörerisch, dass damals schon ein Zusammengehen dieser Neoliberalen mit dem autoritären, potenziellen autoritären Führer gegeben hat, die ihn dann nach Moskau holen und in der Präsidentenverwaltung installieren. Andere sagen, eigentlich war bis dahin auch ein unbeschriebenes Blatt, einfach nur ein Verwaltungsmensch, der sich in der Stadtverwaltung in St. Petersburg bewährt hatte, profiliert hatte. Und diese liberalen Ökonomen haben ihn dann mitgenommen. Fakt ist, Ende der 90er Jahre ist Putin dann in der Präsidentenverwaltung tätig und von dort startet dann seine Karriere, wird dann zunächst Vorsitzender des FSBs, also des Nachfolgers des KGBs. Und von Jelzin dann letztendlich Ende der 90er zuerst zum Premierminister ernannt und dann mit etwas, sagen wir mal, royalen Gestus als sein Nachfolger installiert. Und wie gesagt, die Frage ist eben, wie viel davon ist wirklich von Anfang an geplant gewesen und wie viel davon war einfach auch nur Zufall. Also es ist sehr schwer, da in irgendeiner Form Belege anzuführen. Man kann da nur informiert Einschätzungen machen, aber letztendlich wissen wir nicht, wie viel davon geplant gewesen ist und wie viel sich einfach über historische Zufälle ergeben hat.
Das heißt, ich kann Sie jetzt fragen, wie viel von dem Aufstieg Putins sind seine Meriten und seine Fähigkeiten, wie viel sind Umschläge, in denen er inkriminierende Dokumente hat und wie viel ist Gewalt. Aber Sie haben ja auch das Quellenproblem angesprochen. Die können wir jetzt sowieso nicht so viel dazu sagen, stimmt's?
Also all diese Faktoren spielen sicher eine Rolle. Die Frage ist nur, wie man die tariert und sagt, inwieweit welche Faktoren mehr eine Rolle spielen als andere. Das ist sehr schwer einzuschätzen.
Wahrscheinlich ist auch die Machtübernahme Putins eine ganze zweite Folge wert. Aber, und ich finde das irgendwie so eine historische, also auch so einen passenden historischen Zufall, am Silvester 1999, also am letzten Tag der 1990er, wird Putin dann kommissarischer Präsident Russlands. Warum tritt Jelzin gerade dann zurück?
Also Jelzin tritt zurück, weil er alt geworden ist, weil er geschwächt gewesen ist, weil er nicht mehr konnte. Also hat er mehrere Operationen, mehrere Herzinfarkte Ende der 90er Jahre und irgendwann musste er einsehen, dass er einfach nicht mehr konnte. Und deswegen tritt er zurück, verkündet seinen Rücktritt und will aber gleichzeitig eben auch sicher gehen, dass er selbst und die Leute um ihn herum sicher sind nach seinem Rücktritt. Das klingt wahrscheinlich für Leute, jemand aus dem Westen ein bisschen ist schwierig, das nachzuvollziehen, aber in Russland und in der Sowjetunion ist es eher eine Ausnahme, dass Leute friedlich aus einem Amt ausscheiden und danach unbehelligt weiterleben. Und ist nebenbei gesagt auch für Putin immer ein Thema, dass er eigentlich irgendwann einen Punkt erreicht hat, an dem er nicht mehr einfach nur zurücktreten kann und dann seine Rente auf der Datscha genießen kann, sondern musste dafür sorgen, dass ihm auch nichts zustößt, sollte er eines Tages nicht mehr an der Macht sein. Und diese Denke hat er Jelzin eben auch. Und deswegen hat er jemanden gesucht, bei dem er davon ausgehen kann, dass ihm selbst und seine Familie und seinen Vertrauten nach seinem Rücktritt nichts zustößt. Und deswegen einer der Gründe, warum er auf diesen Putin gekommen ist.
Wobei, wenn man das nach heute zieht, vor wenigen Tagen war diese Scheinwahl, in der Putin sich wieder hat bestätigen lassen. Wir haben auch diverse Verfassungsänderungen in den letzten Jahren in Russland gesehen. Ja, im Gegensatz zu Jelzin scheint Putins Strategie zu sein, sich nicht einen Nachfolger zu suchen, unter dem er in Ruhe alt werden kann, sondern er selber will das wahrscheinlich machen, bis er dann ja wirklich nicht mehr ist.
Ja, genau, aber er ist so, weiß man auch sehr genau, aber er scheint ja noch gesundheitlich einigermaßen fit zu sein, und er kann das weiter noch machen. Und das war wohl bei Jelzin nicht mehr der Fall. Dass irgendwann, vielleicht hat er auch seine Familie einen Einfluss auf ihn gehabt und gesagt, ihm nahegelegt, doch mal zurückzutreten, weil er es einfach nicht mehr geschafft hat. Und das scheint bei Putin jetzt für mich noch nicht der Fall zu sein. Aber wenn man ein Fazit ziehen will von Jelzins Amtszeit, positive Aspekte, dass er tatsächlich diesen Übergang geschafft hat, dass er wirklich seine Denke grundlegend verändert hat und sich dem Westen geöffnet hat, sich gegenüber den Liberalen im eigenen Land geöffnet hat, dass er eigentlich schon auch die 90er Jahre durch viele so grundlegende Demokratisierungsprozesse weiterlaufen hat lassen, beispielsweise nie die Medien eingeschränkt, hat sich da nie eingemischt, hat weiter Wahlen abgehalten, wenn auch nicht ganz nach westlich liberal-demokratischen Regeln, aber wenn man das vergleicht mit Wahlen davor und danach, waren auch die Wahlen Mitte der 90er Jahre noch vergleichsweise demokratisch. Aber wenn man ein Fazit von Jelzins Amtszeit ziehen will, geht das natürlich nicht ohne diesen katastrophalen Fehler am Ende, diesen ehemaligen Geheimdienst da ins Amt zu heben. Das bleibt natürlich auch Teil von Jelzins Vermächtnis.
Jetzt haben wir ganz viel über die negativen Dinge in Russland in den 1990ern gesprochen. Hätte sich Russland nach 1992 noch positiv oder positiver entwickeln können, als es das getan hat? Oder waren die systemischen Probleme, das Erbe der Sowjetunion, der Perestroika, der Glasnost und auch all dem, was davor passiert ist, zu groß, als dass das hätte klappen können, Russland in einen demokratischen, wirtschaftlich stabilen Nationalstaat umzubauen?
Also die systemischen Probleme der Sowjetunion und die Probleme des Zerfalls waren gigantisch. Und wenn man das bedenkt, ist die Entwicklung Russlands in den 90er Jahren eigentlich keine so schlechte gewesen. Also man liest sehr viel über die negativen Tendenzen, negativen Entwicklungen in den 90er Jahre. Das muss man eigentlich auch sehr, sehr mit Vorsicht genießen. Also es gibt so klassischerweise Darstellungen, wie stark das Bruttosozialprodukt eingebrochen ist, wie stark die Lebenserwartung eingebrochen ist, bin ich vorhin schon darauf eingegangen. Aber unterm Strich gab es sehr viele positive Entwicklungen auch in den 90er Jahren. Es gab eine Entwicklung hin zu mehr Demokratie, mehr Offenheit. Es gab eine Entwicklung hin zu höheren Lebensstandards auch. Wenn man mal nicht auf das Bruttosozialprodukt schaut, also das, was produziert wurde, das ist in der Tat zurückgegangen. Es hat eigentlich auch sehr viel damit zu tun, dass weniger Geld für das Militär ausgegeben wurde und dass viele Dinge, zu Sowjetzeiten hergestellt wurden, aber von keinem gebraucht wurden, nicht mehr hergestellt wurden. Und wenn man sich die Konsumzahlen der 90er Jahre anschaut, selbst außerhalb der großen Städte, ist schon auch eine positive Tendenz festzustellen. Die Leute haben mehr konsumiert in den 90er Jahren. Also wenn man sich anguckt, wie viele Autos hatten die Leute. Auto kauft man sich aber erst dann, wenn sonstige Grundbedürfnisse gestillt sind. Wie viel sind die Leute ins Ausland gereist? Was für Haushaltselektronik konnten sich die Leute leisten? Also im Grunde genommen ist das Leben der meisten Russen schon auch besser geworden in den 90er Jahren. Es gab diese große Unsicherheit über den Zusammenbruch des politischen Systems. Das war natürlich ein enormer Einschnitt. Aber unterm Strich ging es den meisten Leuten schon auch besser über den 90er Jahre. Und vor allem der große wirtschaftliche Aufschwung, der dann Anfang der 2000er stattfindet, der hat sehr wenig mit Putin zu tun, auch wenn Putin das natürlich politisch ausnutzt. Das hat damit zu tun, dass die Ölpreise hochgegangen sind in der ersten Dekade der 2000er. Aber es hat natürlich auch mit den Reformen der 90er Jahre zu tun. Also ich würde unterm Strich schon sagen, die 90er Jahre war eine sehr positive Zeit für Russland. Und erst im Nachhinein, das darauffolgende System hat natürlich ein Interesse gehabt, diese 90er Jahre so in den schlechtesten Bildern darzustellen, um sich selbst positiver darstellen zu können. Und daher muss man schon auch mal ein bisschen vorsichtig sein mit all diesen Aussagen, wie schlimm die 90er Jahre in Russland gewesen sind. War sicherlich eine harte Zeit in vieler, vieler Hinsicht. Ein großer, großer Umbruch und große gesellschaftliche Umbrüche belasten Leute extrem. Aber wenn man so auf die harten Fakten guckt und auf die Entwicklung, die 90er Jahre dann erst ermöglicht haben hinterher, glaube ich, sind die positiven Aspekte der 90er Jahre schon wesentlich gewichtiger als die negativen. Kontrafaktisch gedacht, hätte sich Russland auch noch positiver entwickeln können. Ja, hätte immer natürlich positiver laufen können. Aber ich glaube, die große kontrafaktische Frage sollte eigentlich eher sein, was hätte denn passieren können Anfang der 2000er? Als sich das nach dieser großen Umbruchzeit endlich das politische System stabilisiert, als der Wirtschaftsaufschwung da ist, als die Regierung endlich handlungsmächtig gewesen ist, was in den 90er Jahren nur sehr beschränkt der Fall gewesen ist. Da hätte sich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel positiver entwickeln können. Und womit wir es hier zu tun haben, in den späteren Amtszeiten Putins, ist einfach ein Komplettversagen der politischen Elite, die ihre Macht nicht ausgenutzt hat, um das Land weiter zu modernisieren, sondern die ihre Macht dazu ausgenutzt hat, zuerst das System in ein patrimoniales System zu verwandeln, sich die eigenen Taschen zu füllen und letztendlich mit Rückgriff auf den alten russischen Imperialismus auch noch den Wohlstand des Landes zu untergraben. Nicht zu reden von den Dingen, die sie den Ländern um sich herum angetan haben. Also kontrafaktisch gedacht, hätte sich Russland vor allem in Anfang der 2000er Jahre viel, viel positiver entwickeln können, als es das getan hat.